Herzlich willkommen, Plauen. Was für ein euphorischer Empfang. Das ist ja Wahnsinn. Also, es hat sich angefühlt wie, naja, aber man spürt sofort, dass man in der Heimat ist. Es ist so, die Haltung im Vogtland ist eh immer so, naja, guck mal erstmal, was die so machen. Ob die das auch ordentlich können und was die da so machen. Naja, man ist erstmal reserviert.
Ja.
Und man will erstmal checken, ob die das auch können, was sie da eigentlich machen. Und im Grunde genommen ist das auch so ein bisschen unsere Überschrift des Abends. Herzlich willkommen erstmal zum zweiten Live-Podcast von 7700 Tage. Es ist so ein bisschen Therapie für uns beide. Wir kennen uns schon so lange.
Ja.
Weißt du immer eigentlich jeden Tag, auf wie viele Tage es eigentlich sind?
Ja, heute ist der 8174. Tag unserer Freundschaft. Ja. Also herzlich willkommen dazu. Ja.
Und das Besondere an dem Abend ist, dass ihr da seid. Dass wir nicht in unserem Kapuff, in unserem kleinen Studio in Leipzig sitzen, sondern dass wir endlich mal die Menschen riechen, sehen können. Es riecht noch ganz gut.
Ja.
Und wir machen das. Das Besondere an diesem Live-Podcast auch ist, dass man eigentlich zwei was bekommt. Wir reden uns die Hucke voll.
Ja.
Und nach der Pause gibt es sozusagen ein Live-Konzert. Also man, ich kann mit Musik überhaupt nichts anfangen, aber mit der Musik von den, also gar nichts, aber der Podcast, das ist das Ding, die sind genau richtig fürs erste Set und für die sagen, also Gelaber, Rhabarber, weiß gar nicht, was das soll, die sind sozusagen im zweiten Set, herzlich willkommen. Und Sasch, das Thema heute, was wir besprechen wollen, das ist ein Besonderes, weil es geht nämlich um Heimat.
Ja, wir haben uns überlegt, heute ist unsere Überschrift Heimat. Denn, ihr wisst es wahrscheinlich alle, Antonio ist gebürtiger Plauner.
Und sieht man.
Man sieht es auch, natürlich. Und wie man es bei mir sieht, ich bin geborener Zwickauer. Und danke. Das finde ich schon mal einen positiven Start. Das war sind fast mehr Zwickauer da heute als Plauner. Das finde ich, oh, das ist aber toll. Das Besondere bei den Zwickauern, das werden wir auch noch auswerten, ist, die sind lauter als die Plauner, nicht wahr? So sieht's aus, so Freunde. Nein, aber wir wollen natürlich heute Abend nicht Zwickau und Plauen gegeneinander ausspielen, sondern wir wollen ein bisschen ergründen, was Heimat für uns bedeutet, was Heimat sein kann, was es bedeutet, zurückzukehren. Haben außerdem noch diesen Briefkasten. Ihr konntet uns im Vorfeld an diesem Podcast, konntet ihr uns Fragen stellen unter der Überschrift, was ihr uns schon immer mal fragen wolltet. Und dieser Briefkasten wird Bestandteil dieses Podcasts sein. Wir werden heute alles beantworten. Ja. Und Antonio, ich möchte mit etwas beginnen, was definitiv für mich zur Heimat dazugehört. Denn ich habe tatsächlich heute erst festgestellt, dass vor genau 12 Jahren, auf den Tag genau, war Himmelfahrt. Und zu Himmelfahrt ist Frau Holle, meine Oma, in den Himmel gekommen. Heute vor 12 Jahren. Und ich muss euch sagen, es ist kein Grund für Traurigkeit. Die Dame ist 92 Jahre alt geworden, war bis zum Ende topfit. Ich habe Bilder gemacht von ihrer Stube, so wie sie zuletzt eingerichtet war. Es lag die Fernsehzeitschrift da, es lag diese halb vergilbte Lupe, in der sie geguckt hat, wann das Frühstücksfernsehen kommt. Ja. Es war ein Rotkäppchensekt bereitgestellt. Ach. Sie hat es sich schön gemacht.
Ja, einfach wie man es macht. Also die richtigen Essentials einfach zum Leben.
Ja.
Und das ist ja auch vielleicht so ein bisschen auch die Überschrift für uns, so ein bisschen, man muss sich's schön machen.
So sieht's aus. Und ich finde, auf dieser Bühne, also danke an Chris vom Malzhaus, der hat uns hier wirklich sein Wohnzimmer mitgebracht. Das ist ernst gemeint. Er hat seine Bude ausgeräumt. Das steht bei ihm zu Hause. Das ist sein Wohnzimmer. Du wirkst geschockt.
Ich frage mich dann, trifft man sich dann also mit seiner Partnerin und sitzt dann so und sagt so, komm, wir machen Fernsehen an, so?
Ne, oder hier ist ja auch schön dekoriert, ist eine Tischdecke da. Ja, der weiß, wie man sich schön macht, ja, würde ich meiner, sagen.
Ja, ich hatte so eine Tante ja. Gisela, die hat uns immer auf uns immer aufgepasst, wenn meine Eltern ins Theater gegangen sind. Und die hatte auch immer so Deckchen und die hatte so aus Glas solche Dinger, wo man so die Schokolade reingelegt hat. So.
Ja,
die schon so 2 Jahre und ich kam dann immer vorbei und dann hab dann immer die Merci weggeschnascht.
Fühlst du dich also gleich wie zu Hause? Fühl ich mich so gleich ein bisschen wie zu Hause,
auf jeden Fall.
Wir wollen aber heute Abend natürlich nicht nur euch mitnehmen, sondern alle auch Zuhörenden, die heute Abend nicht mit dabei sein können. Deshalb, weil es auch so ein Stück Heimat für uns ist, wollen wir erstmal ganz kurz den Ort vorstellen, an dem wir überhaupt sind. Wir sind nämlich nicht nur in Plauen, sondern wir sind an einem ganz besonderen Ort, womit wir auch viele Erinnerungen verbinden, Antonio.
Definitiv viele Erinnerungen und das ist ein ganz besonderer Ort auch für Plauen, weil es eigentlich, glaube ich, das ist gefährliches Halbwissen bei mir immer, der älteste Ort mit ist. Der Stadt Plauen. Und also wir sind sozusagen auf den Gemäuern der Ursprungsstadt, der Stadtmauer. Und Plauen ist ja 1122 zum ersten Mal erwähnt worden.
Ja.
Und ist schon richtig alt jetzt. 904 Jahre alt, wow.
8146 Tage
alt. Ja. Also deutlich älter als wir.
Ja.
Und ich finde es großartig, dass das ein Kulturort ist. Also es war dann für viele Jahre im 18. Jahrhundert so eine Malzerei, ein Malzhaus sozusagen, daher kommt der Name auch so ein bisschen, ja. Wurde sich auch darum gestritten. Es gab eine Zeit lang, wo auch dann ausschließlich hier nur die Malz, also man Malz sozusagen und Bier herstellen durfte. Da gab es dann schon Streit und haben gesagt, hier darf man das nur machen.
Ja.
Und es ist sozusagen ein Ort, wo gerne getrunken wird und Kultur sozusagen auch ja, wie soll ich sagen, dargeboten wird. Und es ist auch für mich familiär ein wichtiger Ort, weil mein Schwiegervater hat hier sehr viel Musik auch gemacht. Und es gab auch gerade in DDR-Zeiten hier so eine Bewegung von vielen jungen und Künstlern und sozial eingestellten Menschen, die gesagt haben, hier muss Kultur stattfinden und haben sich hier vereinigt. Und hier ist auch so eine Folk-Gruppe und auch so eine, wie soll ich sagen, eine Folk-Bewegung entstanden, die sehr wichtig war. Und eigentlich großartig, dass wir an einem Ort sind, wo so viel Geschichte ist. Und der immer noch lebendig ist. Und ja, und du hast es ja schon angedeutet, auch für uns eigentlich ein ganz, ganz zentraler, wichtiger Ort ist.
Ja, man muss sagen, es lief noch nicht immer so gut wie an Tag 8147 unserer Freundschaft. Die Anfänge waren beschwerlich und das Malzhaus war einer der wenigen Clubs, kann man sagen, die dem Duo Stila Lucaccio eine Plattform geboten haben, obwohl kaum Leute da waren.
Das ist der erste Club überhaupt mit in Deutschland.
Ja, ja.
Und das ist das Besondere auch am Vogtland generell. Das Vogtland hat uns wahnsinnig gepusht. Mhm. Hier gab es immer Leute, die gesagt haben, ach, ich finde es ganz cool, was ihr macht und probiert euch doch mal aus. Unter anderem Ute Gotter, die damals oder wahnsinnig viele Jahre auch hier das Programm gemacht hat und auch mit ihrem Mann hier sehr viel reingesteckt hat. Und die hat gleich am Anfang gesagt, ey, spielt doch mal ein Konzert bei uns im Keller. Und ich weiß noch, da waren vielleicht so 50, 60 Leute da. Das war für uns schon wahnsinnig viel.
Ja.
Und so, das ist eine wichtige Wiege. Und es ist doch eigentlich geil, wenn du in deiner Heimat Leute hast, die schon am Anfang an dich glauben und dir so eine Plattform geben. Also da haben es andere beschwerlicher auf jeden Fall mit ihrer Heimat.
Apropos Plattform, Antonio. Ich erinnere mich in unseren ersten Jahren, immer wenn ich Antonio hier mal in seiner Stadt besucht habe, kamst du irgendwann mal sehr aufgeregt zu mir und meintest, Mensch, also ich muss unbedingt mitkommen. Ich habe einen Termin im Malzhaus. Und dann meinte ich mir, gut, komme ich halt mit. Guck mir das an, ich wusste nicht, was da mich erwartet. Und wir kamen hier rein und die Stühle waren weg und es waren sehr viele Staffeleien aufgebaut. Und da dachte ich, oh, was machen wir denn jetzt? Und dann hast du dich ausgezogen und hast dich auf die Bühne gesetzt. Und du hattest davor auch nicht gesagt, was ich tun soll. Also dann war halt das der Malkurs und das Thema war
Akt.
Nicht jugendfreier Akt, ich weiß auch nicht. Also es war auf jeden Fall, du saßt dann hier und ich weiß noch, ich stand dann dort eine Stunde.
2 Stunden.
Und dachte, was soll ich denn jetzt hier machen? Und du dachtest aber, super, das muss eine gute Plattform sein, um unsere Freundschaft nochmal zu stärken. Wenn ich mein, damals, wir hatten uns ja erst kennengelernt. Wenn ich meinen Kumpel jetzt mitnehme und er mir dabei 2 Stunden zuschaut, wie ich nackt auf der Bühne sitze.
Das ist krass. Du hast mich heute erst dran erinnert. Ich hab das komplett verdrängt und vergessen.
Ja.
Aber ich weiß, dass es halt 50 Euro dafür gab.
Ja.
Wie viel gab's? 100? Nein, das waren 50 Euro. Na klar.
Nicht Mark.
Nee, Mark war das eben. Hallo, so alt bin ich auch nicht. Ich war gerade 18, habe angefangen Musik zu studieren, habe ich gesagt, was kann man denn?
Gute Nebeneinkunft.
Gute Nebeneinkunft. Und es war interessant, weil du bist ja immer durch die Reihen gegangen, ja, und hast dann erklärt und mir danach erzählt, wie, stimmt, unterschiedlich Menschen einen sehen, wenn man nackt ist.
Ja. Das war wirklich erstaunlich. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das stimmt. Jetzt kommt auch meine Erinnerung wieder. Nicht an deinen nackten Körper, sondern an die unterschiedlichen Bilder. Es gab, und man muss dazu sagen, es war vorwiegend Frauen, die natürlich diesen Malkurs besucht haben. Und es war erstaunlich, wie unterschiedlich. Also es war wirklich von Herkules in jeder Form bis absoluten Schmächtling war alles dabei. Es war wirklich, wie man es halt sehen will, sozusagen. Ne?
Ja,
stimmt, das war eine wichtige Lebensschule.
Ja, aber es ist auch generell ein Ort gewesen hier, das Malzhaus, wo auch viele Preisverleihungen sind und waren. Und wir haben tolle Künstler kennengelernt. Tommy Ungerer, der zum Beispiel den Karikaturpreis hier gewonnen hat. Und das ist schon, ich weiß nicht, es macht was mit ein. Und generell, auch wenn ich an Heimat denke, das ist vielleicht eine andere Heimat, als viele andere Vogtländer das beschreiben würden. Weil wenn ich die Augen schließe und an Heimat denke, da denke ich natürlich an die Straßenbahn, wenn sie um die Ecke biegt, wie das klingt. Das ist so ein Plaunergeräusch auch am Tunnel, diese eine Kurve, das ist so drin. Und ich denke automatisch ans Theater. Und ich denke an meine Kindheit. Und ich denke daran, wie das ist, weil meine Eltern ja beide Musiker sind am Theater, wie das ist, wenn man eine Probe früh besucht. Wie das ist, die Musikerinnen zu sehen, wie die auspacken und einpacken, wie das ist, wenn man bei einer Probe dabei ist, wie aufgeregt die Sänger sind, wenn es zur Vorstellung geht, wenn die geschminkt werden, wie das riecht, wenn die Perücken aufbekommen, wenn sich der Thilo, der sonst eben der Thilo ist, der sonst früh das Kind in die Schule bringt, sich abends verkleidet und plötzlich singt oder spielt, was das macht mit einem Menschen. Und das ist das Besondere auch an so einer Stadt und an dieser Größe von so einer Stadt. Du kannst in eigentlich, wenn du möchtest und wenn du interessiert bist und wenn du auch Lust hast, kannst du in fast alle Nischen einer Stadt hineinblicken, mhm, weil das eben eine überschaubare Größe ist und du kennst automatisch relativ schnell jemanden. Und ich weiß, dass ich die ersten paar Mark auch damals als Kind schon im Theater verdient habe mit kleinen Komparsenrollen und das ist für mich auch Heimat, wenn ich die Augen schließe und daran denke, dieses Verkleiden und in diese andere Welt hineintauchen, das ist einfach ganz wunderbar.
Ja, man muss dazu sagen, wir wollen natürlich das Ganze nicht nur subjektiv halten, was jetzt irgendwie Heimat ist und ob das Theater ist oder die Natur, sondern, Antonio, ich habe mich belesen,
ja,
was die 3 Grundsäulen des Heimatgefühls sind.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Ja, pass auf. Und es macht Sinn. Die erste Grundsäule ist natürlich das Gesellschaftliche, das Emotionale, ne? Dass man Freunde hat, Freunde findet, vielleicht Familie hat und sich damit verbunden fühlt. Das kann natürlich erstmal überall sein. Ja. Das zweite ist die Reviermarkierung, kann man sagen. Ja. Also das, was Tiere machen, die haben ja Reviere. Ne? Und wir sind eigentlich ähnlich, muss man sagen, weil das Revier beschreibt ja praktisch nur einen Ort für ein Tier, wo es sich, sage ich mal, sicher fühlt, weil es die Ecken kennt und die Abläufe kennt. Also sage ich mal so, wenn ich jetzt ein Fuchs bin und ich habe ein Revier, dann weiß ich relativ genau irgendwann, da ist eine Straße, und da ist der Bauer weg, da greife ich die Gans an, ne? Zum Beispiel. Ja. Ne? Und du weißt auch, wann der Wolf vorbeikommt. Da hast du immer, 22 Uhr, gehst du lieber nicht mehr raus. Ne? So, und das ist sozusagen, du kennst dein Revier und auf uns Menschen übertragen heißt das natürlich, du kommst klar ohne Google Maps. Ja, also du kannst sagen, Mensch, also heute, ich brauche gar nicht mein Telefon, ich weiß, wo der Rewe ist, ich weiß, wo das Klamottengeschäft ist, und ich weiß, wo ein Bäcker ist, ja. Und das nicht nur aufs Örtliche übertragen, sondern auch in der Wohnung zum Beispiel. Man kennt das von so Umzügen, wenn man umgezogen ist und dann nachts auf Toilette geht und versucht, nicht weiß, wo der Lichtschalter ist, ja? Und die ersten zwei Gänge enden mit einer Beule am Kopf, weil man es nicht gefunden hat. Ja, ja? Und ab dem Moment, wo man den Lichtschalter findet, intuitiv, ja, kann man eigentlich sagen, jetzt weiß man, wo sein Revier ist. Ja? Das ist die zweite Ebene. Und die dritte Ebene.
Schöne Bilder.
Ja, und die dritte Ebene, Antonio, ist. Und darüber können wir auch heute nochmal sprechen, weil ich glaube, es ist eine wichtige Ebene für uns gewesen, ist einen Platz zu finden an diesem Ort oder innerhalb dieser Gesellschaft. Also zum Beispiel, wir sind natürlich jetzt Musiker geworden, ja, aber dass man sagt, ey, ich habe eine Aufgabe in dieser Region oder eine Aufgabe in dieser Gesellschaft, ne? Und ich fühle mich gebraucht an diesem Ort. Und gerade diese Ebene, ich glaube, die war für uns ganz wichtig, weil wir sind natürlich aus unseren Heimatstätten erstmal weggezogen, Zwickau und Plauen nach Leipzig. Aber auch als wir in Leipzig waren und Musik studiert haben, stand die Frage für uns natürlich im Raum, wird das unsere Heimat, ist das unsere Heimat oder ziehen wir weiter? Mhm. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, viele in unserem Umfeld sind damals nach Berlin gezogen. Weil sie gesagt haben, Berlin, das ist noch eine größere Musikszene, da geht noch mehr. Und wir haben immer nur gesehen, dass in Berlin vor allem weniger Gagen gehen. Ne? Aber vor allem war entscheidend, dass wir in Leipzig in relativ frühen Jahren schon für uns so einen Platz gefunden haben und das Gefühl hatten, wir haben dort eben einen Platz als Musiker gefunden. Ja. Wir hatten in jungen Jahren einen Club gegründet, wir haben in jungen Jahren dort ein Label gemacht. Wir hatten auch uns, muss man sagen, ja. Ne? Und hatten damit ja auch schon so ein bisschen freundschaftliche Wurzeln geschlagen. Ja. Und der große Grund, es nicht zu tun und vielleicht auch nicht in die große, weite Welt in dem Moment zu ziehen, weil ich weiß auch noch, gerade wenn man Jazzmusik macht, steht auch im Raum, dass man mal nach New York geht zum Beispiel. Ne? Und viele Kollegen, Kolleginnen sind für einige Jahre nach New York gegangen oder dort kleben geblieben. Aber wir hatten, glaube ich, immer dieses Gefühl, und das hat uns geeint, dass wir in dieser Region schon Wurzeln geschlagen haben. Und egal, ob es jetzt um Plauen geht oder Zwickau oder Mitteldeutschland. Ne? Und dass man, sage ich mal, lieber... Ich sag mal, in Leipzig wer ist, als in Berlin der 42. oder 420. Pianist, der da rumläuft. Ne? Dieses Gefühl hat uns schon in ganz jungen Jahren begleitet und in irgendeiner Form gestärkt, unseren Weg so zu verfolgen.
Ja, das ist das, was du gerade sagst, also dieser Punkt mit Aufgabe, finde ich ein wunderbares Wort, weil da steckt Gabe drin. Mhm. Und Gabe, das ist was jeder hat. Mhm. Und was es eigentlich gilt, nicht für sich zu bewahren, sondern sozusagen eigentlich auszusenden und zu schenken.
Ja.
Und das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich auch, dass man irgendwie eigentlich auch einen Platz dafür braucht. Und ich glaube, den Mut zu haben, das auch außerhalb zu finden, ist schwieriger manchmal, wenn man das alleine hat. Mhm. Aber ich glaube auch, dass wenn du eben so einen, wie soll ich sagen, so einen Background hast wie hier, ist eigentlich wahnsinnig viel möglich. Und das ist auch das, was man manchmal vergisst. Als wir nach Leipzig gezogen sind, war ja das Gefühl nicht so wie jetzt, sondern es war ganz viel Platz. Und das ist ja in Plauen auch so. Es ist eigentlich ganz viel Platz für neue Ideen. Mhm. Und eigentlich ist alles dafür da. Und dass zum Beispiel solche Menschen wie Chris und Christian zum Beispiel jetzt den Club machen wie Smileshaus, das ist ja die nächste Generation. Das sind die Leute, die früher hier unten mit uns auch im Club waren und selber Bands gegründet haben und davon infiziert worden sind von dieser Sache und dass plötzlich, dass das weitergelebt wird, auch in so einer Gemeinschaft, die sich seit Jahren kennt, heißt ja auch genau das.
Ja.
Und das ist schön, wenn du sowas an so einem Ort findest. Und ich glaube, dass manchmal mehr Potenzial sogar da ist für neue Ideen an solchen Orten, als eben in Berlin zum Beispiel. Mhm. Weil da viel mehr Fluktuation teilweise ist. Und wenn du hier dir verscherzt,
musst erstmal nach Zwickau kommen. Das sage ich dir, mein Freund.
Nein, aber es ist genau so. Und es ist auch, ich glaube, deswegen sind wir auch in Leipzig geblieben, weil der Schlagmensch doch relativ nah ist. Und ich würde es wirklich behaupten, dass wenn viele Leute hierher kommen, sagen erstmal, oh, das ist erstmal ein bisschen schroff. Das ist so ein bisschen bergvoll, auch so ein bisschen zänkisch, auch so ein bisschen so, ja, so gerade raus.
Ja.
Aber das ist eigentlich ganz lieb gemeint.
Ach so.
So, also zum Beispiel, du Sau oder sowas, ja, haben wir ja auch mal gesagt. Du Sau ist das größte Kompliment, was du hier kriegen kannst. Das ist
Anerkennung.
Also woanders würde ich sagen, wie kann man das als... Ja. Alter, was der gestern wieder ein Bier weggehauen hat. Ja. Du Sau. Ja. Also, das ist ein Riesenkompliment. 8 Bier.
Ja, stimmt. Du, Stila Lucacio, isst mal was anderes. Das war auch lange Zeit so ein Kompliment. Was
aus dem Fuckland, ja.
Ja. Was ist denn das? Isst mal was anderes.
Isst mal was anderes. Aber es ist, anders, ist auch anders gesagt. So. Es ist, so, ist mal was anderes.
Aber Antonio, wenn wir hier gleich bei Plauen sind, ja. Es soll natürlich, wir werden das noch auswerten, was auch die Musik vielleicht an Heimat mit sich bringt. Aber was ist denn für dich typisch Plauen?
Schon die Sprache. Und das Krasse ist...
Kannst du es auch ein bisschen auf der Sprache auch sagen, mal?
Ich habe das ein bisschen verlernt und wenn ich das...
Kommst du nicht ein bisschen rein?
Ein bisschen. Aber das Ding ist, bei mir ist eine Mischung aus Sächsisch, Thüringisch und irgendwas. Ich weiß gar nicht, was das mehr ist. Aber ich habe ganz viele Kassetten von früher noch im Kopf. Und es gibt so Videos von mir, wie ich wirklich krass Fuchtländisch gesprochen habe.
Ja.
Also wirklich, dass man sagt, das ist ein Fuchtländischer Bu.
Ja.
Sagt man das? Ist das richtig? Ja, sowas in die Richtung. Auf jeden Fall. Und das ich weiß nicht, ich bin so ein Typ, der verlernt das schnell. Aber du kannst es besser. Du redest ja immer noch im Zwickauer Dialekt auch.
Na klar.
So schreist
das
du
auch. Das ist auch eine Waffe. Das sage ich euch. Das ist wirklich so.
Wie los?
Nee, das ist ja, man sagt es ja auch. Du kriegst ja Zwickau nicht aus dir raus. Ne? Also das ist ja, du kannst ja weggehen, wie weit du willst, aber Zwickau wohnt in mir drin. Das ist ganz klar.
Was heißt das?
Das ist so eine gewisse positive Aggressivität. Ist es wirklich?
Ja, das ist es wirklich. Es ist wirklich so.
Ja.
Ja, vollkommen.
Ja, das ist, ich meine, ja. Und manchmal, wenn mir was wirklich gegen Strich geht.
Ja, aber du klärst das alles verbal. Das ist auch Fugler.
Naja, aber guck mich auch körperlich an. Ich hätte auch eine andere Möglichkeit, habe ich jetzt auch nicht groß. Also, ich sag mal, wen soll ich da umhauen? So ein Bayer ist ja groß. Ne? Also die Landbevölkerung, die sind ja doppelt. Das ist ja ein doppelter Stieler. Naja, klar, ja. Muss man sagen. So, deshalb, es geht nur verbal.
Ja.
Zwickauer wehrt sich verbal, na klar.
Definitiv.
Ja.
Nee, das kannst du gut.
Ja. Entschuldigung, wie ist es eigentlich, du heißt ja Lucacio mit Nachnamen. Ja? Rumänischer Vater, rumänischer Opa.
Ja.
Hast du in irgendeiner Form, verbindest du mit Rumänien Heimat?
Ja, definitiv. Aber ich würde auch immer sagen, Heimat ist ja wirklich auch an Menschen extrem gekoppelt. Mhm. Und an den Geschichten, die man da miteinander ja auch erlebt. Und na klar ist dann Rumänien Heimat. Und natürlich ist der Pflaumenschnaps Heimat. Und natürlich sind, und das Krasse ist, ich weiß nicht, warum das so ist, aber dadurch, dass ich ja keine wirklichen vogtländischen Wurzeln habe, keiner aus meiner Familie kommt aus dem Vogtland, verbinde ich mit Heimat immer Sehnsucht. Mhm. Weil meine Mutter kommt aus Dresden, mein Vater kommt aus Rumänien, ich bin in Plauen groß geworden und so, man reist auch immer zur Familie. Man reist nach Dresden zur Oma, man reist zu Oma und Opa nach Rumänien. Es ist ein bittersüßes Gefühl und es ist wunderschön, weil es bleibt ständig, man ist trotzdem auf der Suche, obwohl man zu Hause ist. Mhm. Und man vergleicht sich die ganze Zeit mit dem Leben, was dort ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn du nach Rumänien in die Stube kommst, dann riecht das anders. Dann sind die Gerichte anders. Dann ist die Sprache eine andere und es ist trotzdem zu Hause. Und das ist was ganz Besonderes, weil du eben doch nicht zu Hause bist. Und dieses nie ganz ankommen, das macht was und du wirst ein automatisch suchender Mensch. Und das verändert deine Lebenssicht auf so viele Dinge. Und du hast immer eine Erwartung an das Morgen. Und du hast auch immer eine gewisse, also ich habe eine Sehnsucht nach Ferne. Ja, und wenn ich irgendwo bin, ich möchte immer ankommen und trotzdem weiter. Und das ist auch mein Plauengefühl immer gewesen. Also, ich weiß nicht, ich habe mich wahnsinnig sehr für die Stadtgeschichte als Schüler interessiert und habe so immer aus...
Du interessierst dich für jegliche Stadtgeschichte, egal wo wir sind. Wir waren vor 2 Tagen in Görlitz. Und Antonio hat die Angewohnheit, zum Experten zu werden, aber zum Experten, der eben gerade eben gebraucht wird. Und vor 2 Tagen in Görlitz war es so, wir waren dort mit jemandem unterwegs, der war dort unterwegs als Stadtbauplaner. Und in dem Moment hast du gedacht, jetzt wäre es ein guter Moment, Experte zu sein für Stadtbauplanung. Ja. Und ich habe euch beobachtet, weil du hast ihm die ganze Zeit erzählt,
wie Görlitz gebaut ist. Wir waren ausgetauscht.
Nee, das war kein Austausch. Du hast ihm erzählt, wie Görlitz aufgebaut ist. Das ist aber gut. Aber man muss sagen, dieses Gefühl, also was ich als zweites gesagt habe, was dieses Heimatgefühl ausmacht, also Revier markieren,
ja,
sich ohne Google Maps zurechtfinden. Es sind tatsächlich, das sind diese kleinen Tricks, die du wahrscheinlich auch unbewusst machst, um irgendwo anzukommen.
Ja.
Weil tatsächlich, es muss ja nicht immer der radikale Umzug sein und ich ziehe jetzt woanders hin. Es ist auch wie in unserem Beruf, dass man einfach viel unterwegs ist und es viel bei uns darum geht, wirklich anzukommen. Nicht nur in dem Moment auf der Bühne, sondern auch bei den Leuten anzukommen, die in dem Moment den Club machen oder das Konzerthaus, bei dem Publikum anzukommen und irgendwie im Hier und Jetzt zu sein und nicht zu sagen, ey, ich stelle mich auf eine Bühne, aber im Geiste liege ich auf der Couch zu Hause. So. Und ich glaube, bei dir ist dieses, ey, ich muss sofort was über die Stadt erfahren, ich muss in jede Kirche rennen und du rennst ja dann auch einfach los, auch ohne dein Handy zum Teil. Ist wahrscheinlich intuitiv dieses Gefühl der Reviermarkierung, ne, dass du sofort denkst, ey, ich muss das hier kennenlernen. Zumindest hat es mich daran erinnert, als ich über dieses Heimatgefühl gelesen habe, wie du da immer rumrennst und in irgendwie ganz viel über diese Stadt erfahren musst, wie viele Einwohner die hat, wie die Geschichte ist. Es ist für dich ein Ankommen.
Ja, und ich finde auch, wir vergessen das selber manchmal, in was für geilen Städten wir leben.
Ja.
Wie Geist wir haben.
Mhm.
Und ich habe, es gibt sogar einen Stadtfilm über Plauen und da wird so berichtet, wie viele Villen hier es früher gab. Ich glaube 150, 160, jetzt gibt es noch 60 oder so.
Ja, sind noch welche frei?
Und dann gibt es hier Leute auch, die super engagiert sind, auch in der Stadt, die dann so Führungen machen unter Tage und sonst was und wirklich sich wirklich auskennen.
Ja.
Und wirklich Liebe drin entwickeln und auch das so weitergeben. Und ich denke so, wir müssen das bewahren. Das, so ein Ort wie das, hier, das zu wissen, was für eine Geschichte das hat, das Malzhaus, und was das für ein wichtiger Ort ist, das ist so wichtig, dass auch die nächste Generation den kennt und die Geschichte, weil nur dann bleibt es lebendig so. Und ich glaube, das sagt ja auch Gustav Mahler, so ein Komponist, der sagt so, wir beten nicht die Asche an, sondern wir beten das Feuer an und sozusagen was, ja, was da rauskommt. Aber es geht nicht ohne die Wurzeln. Mhm. Und wir haben ganz tolle Wurzeln und wir können so viel da rausziehen für uns,
ja,
und wir auch als Gesellschaft, wenn wir unsere Orte kennen, ja, und die feiern und sagen, hey, guckt euch die Kirche an und wie schön wir sie haben. Und ich finde das Vogtland und auch die Stadt ist wunderschön.
Ist es, also, total. Und man muss dazu sagen, egal wie weit wir das treiben werden mit Digitalisierung,
ja,
dieses Gefühl und Heimatgefühl lässt sich nicht ersetzen durch einen digitalen Raum.
Absolut.
Ja? Also ja, egal wie lange du da dran rumscrollst mit dem Daumen, wird dieses Gefühl, was du jetzt eben beschreibst, ne, egal ob du dich zugehörig gefühlst gegenüber Menschen oder einem Ort, es wird sich nicht ersetzen lassen.
Ja, und die Leute sind auch, ich glaube, die Leute sind hier stolz darauf, wenn was passiert. Ja. Also so ein Ort wie die neue Kaffeerösterei, so eine Kaffeerösterei, wo so ein Typ lange weg war und wiederkommt,
ja,
und sein Wissen mitbringt und den geilsten Kaffee der Republik mitmacht. Ich bestelle mir den immer, den Plauener Kaffee, ja, nach Leipzig.
Du redest sehr oft über diese Kaffeerösterei. Jeden zweiten Tag.
Ja. Nein, und ich finde das geil, dass, ja, dass es sowas gibt. Und dann, ja, und dann feiert man das hier auch noch mehr. So, ja, weißt du?
Natürlich, du hast es aber schon angesprochen mit Gustav Mahler,
ja? Ja.
Und eher dem Feuer anbeten als die Asche. Wir wollen natürlich auch einen Blick darauf werfen, was passiert musikalisch mit Heimat. Ja? Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, in sehr jungen Jahren haben wir an so Jazzpreisen teilgenommen. Und das Lustige war an diesen Jazzpreisen, die waren immer auf so Dörfern. Also das war jetzt nicht der Jazzpreis Berlin oder Jazzpreis Dortmund oder Dresden, sondern zum Beispiel der Jazzpreis Biberach. Ja? Und damit das dann nicht klingt nach Biberach, hat man einfach generell bei diesen Jazzpreisen das Wort international davor gesetzt. Also wir sind zum Beispiel Preisträger des internationalen Jazzpreises Biberach. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass man hat da immer gespielt und dann hat man natürlich auch eine Auswertung bekommen von der Jury. Und die damalige Auswertung der Jury, und das führte wirklich zu tumultartigen Szenen im Publikum, war, dass es ihnen zu wenig New Orleans war. Also im Sinne war es ja ein Jazzpreis. Und New Orleans ist nun die Jazzstadt oder mit auch die Wiege des Jazz. Es war zu viel Vogtland. Ja, und das spaltete das Lager, weil die einen haben gesagt, na, das ist doch genau richtig. die beiden kommen von dort und die sollen nach Vogtland klingen. Ja, also das ist ja deren Aufgabe.
So geil, dass das jemand sagt, dass wir nach Vogtland klingen.
Ja, naja, aber wir hatten damals auch unsere Stücke so genannt. Also zum Beispiel ein Stück hieß Talsperre Pöhl. Also man kam nicht drum herum. Und wir haben auch schon damals von unserer Heimat berichtet. Wir haben ein Stück geschrieben, das heißt Plauen. Ja, und ein Stück, das heißt Laubsturm, und dann habe ich irgendwas erzählt vom Werdauer Wald, ja, also es ging damals auch schon in unserer Musik um Heimat, und wie gesagt, es spaltete das Publikum, weil die einen haben natürlich gesagt, ey, das hier ist ein Jazzpreis, wir wollen also die Rezepte des Jazz hören, und die anderen sagten, ey, Jazz heißt Improvisation, und das heißt Ausdruck von sich selbst, ja, und wenn man aus dem Vogtland kommt, dann sollte man nach dem Vogtland klingen. Ja? Und wie langweilig wäre die Welt, wenn Leute, die plötzlich aus dem Vogtland kommen, klingen wie aus New Orleans. Ja? Und das war eine schöne Erinnerung daran, für mich im Nachhinein auch eine irgendwie beflügelnde Aussage, weil ich dachte, ey, alles richtig gemacht. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist die Gefahr natürlich da, dass so regionale Unterschiede, egal ob es das Essen ist oder der Dialekt oder eben auch Musik, ganz langsam verschwindet.
Ja.
Ne? Weil plötzlich durchmischt sich alles und du kannst sogar im Erzgebirge Spezialist werden für indische Gamelan-Musik. Es ist alles möglich. Es ist super. Ja?
Ja.
Aber die Gefahr ist natürlich da, und das hört man natürlich vielleicht auch gerade, wenn man irgendwie Spotify aufmacht und Popmusik hört, ja, dass plötzlich, egal woher du kommst, klingt alles gleich. Manchmal machst du Radio an, denkst, hey, kein Unterschied mehr. Ne?
Ja.
Und umso wichtiger, glaube ich, ist es, so seine eigenen Wurzeln mit in die Musik zu tragen. Und Antonio, gibt's irgendwas für dich, wo du sagst, musikalisch? Wie klingt das Vogtland für dich? Oder was hat dich musikalisch hier im Vogtland geprägt?
Ey, so krasse Lieder. Also Plauen bleibt Plauen ist so ein, oder Mädel komm, sing.
Ja.
Und gib mir einen Schmatz und so. Ja. Oh, das ist schon krass drin in mir.
Ja.
Ich habe mal bei Möbelbiller zur, wie hieß denn das? Wie heißt denn die Bauernwoche? Zur Bauernwoche.
Ja.
In der dritten oder vierten Klasse mit der Cindy an meiner Hand, komm Mädel, gib mir einen Schmatz gesungen.
Ja.
Und mein kleiner Bruder hat danach dann die Melodie nochmal auf der Blockflöte nachgespielt. Das ist so.
Das liegt an dem musikalischen Highlight.
Das ist so auch diese Tracht. Man hat diese Tracht an und
ja,
dann singt man dieses Lied und Cindy hält dann die Hand, die ist ganz kalt und sie ist sich. Man spürt, dass es ihr auch also unangenehm ist. Sie hat keinen Text. Ich singe die ganze Zeit, dass sie mir doch mal einen Schmatz geben soll. Wir sind dritte Klasse und wir wissen eigentlich gar nicht emotional, was wir da gerade machen, aber es fühlt sich komisch an und verkleidet. Aber irgendwie ist das auch Heimat. Und das, dass man diesen auch, ich habe wirklich krass Vogtländisch dann gesungen. So. Und,
ja,
und das gibt es auch auf Videokassette. Und wenn man sich's anguckt, denkt man, geil, aber irgendwie, was ist das? Und daneben war so eine riesengroße Kuh.
Ja.
Die war so überdimensional groß und ich glaube, ich stand direkt neben der Zitze und sang das Lied. Das sind die Bilder, die dann drin sind.
Das ist eine Wahnsinnserinnerung.
Nein, aber gibst du Zwickauer Lieder?
Ja, klar. Steigermarsch.
Ist das Zwickau?
Doch, das ist eine Zwickau-Hymne. Glück auf.
Das ist natürlich Erzgebirge.
Nee, aber das ist auch Zwickau. Zwickau war auch Bergbau. Darüber können wir auch noch sprechen. Gerne, natürlich. Nein, aber klar, gibt's. Und man muss auch sagen, natürlich in Zwickau, das hat mich natürlich sehr geprägt, wenn so eine kleinere Stadt sozusagen einen Sohn hat, der berühmt wurde. Also ich. Dann wird alles nach ihm benannt. Ne? Also dann ist alles, dann wird, also, nein, ich meine natürlich Robert Schumann. Ja? Robert Schumann statt Zwickau, der berühmte Komponist, Romantiker.
Der aber dann auch relativ schnell weggegangen ist.
Naja, ja, aber er ist Zwickau treu geblieben. Er ist Zwickau treu geblieben. Und in Zwickau ist alles Robert Schumann. Also es gibt das Robert Schumann Konservatorium, auf dem ich unterrichtet wurde. Es gibt die Robert Schumann Tage. Ja? Bis dahin habe ich es nicht geschafft. Es ist ein internationaler Klavierwettbewerb. Ja? Klassisch. Es gibt das Robert-Schumann-Haus, das Robert-Schumann-Denkmal. Da macht man dann Bilder, wenn man so Jugendweihe hatte. Und dann hat man irgendwann gedacht, Mensch, also jetzt haben wir relativ viel Robert Schumann, was können wir noch machen? Und dann hat Zwickau ein Gymnasium gegründet. Und dann hat man natürlich überlegt, wird es jetzt Robert-Schumann-Gymnasium? Aber ich dachte, nee, das ist zu platt. Und dann wurde es das Clara-Wieck-Gymnasium. Das war seine Frau. Ja. Und ich war sozusagen auf dem Clara-Wieck-Gymnasium und das Clara-Wieck-Gymnasium hat so einen musikalischen Zweig. Ja. Und du kannst dreimal raten, über was mein Abitur war.
Robert Schumann?
Richtig, Robert Schumann. Und alles ist Robert Schumann, man lernt ihn also sehr genau kennen. Ja. Ja. Und es gibt sogar eine Zwickauer Sinfonie, die man so nennt, ja, eine unvollendete Sinfonie. Nicht, weil er gestorben ist, sondern ich glaube, er hatte irgendwann keinen Bock mehr. Er hat die in sehr jungen Jahren geschrieben. Ja. Okay. Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, natürlich ist das irgendwie alte Geschichte und letztendlich hört man dann Robert Schumann das als junger Mensch und denkt, ja komm, irgendwann reicht's auch. Aber es führt unweigerlich dazu, dass man sich natürlich mit ihm beschäftigt, mhm. ja, und in irgendeiner Weise auch mit ihm beschäftigt in einem Alter, wo einem das manchmal noch gar nicht so bewusst wird, ne, und auch natürlich diese Musik hört von ihm, und man sieht das Denkmal und man sieht das Museum und den Wettbewerb, und dann passiert eigentlich was Schönes, dass man, egal ob man will oder nicht, man kommt ja nicht an ihm vorbei, aber man wird geprägt von ihm, ja, und in einer gewissen Form.
Jetzt bin ich gespannt.
Naja, in einer gewissen Form trägt sich das ja weiter, sozusagen. Ja? Also du bist, was du isst. Das gilt ja auch für Musik. Ja, also wir sind letztendlich die Musiker geworden von der Musik, die wir am meisten konsumiert haben oder eben auch am meisten konsumiert haben. Ja, und ich glaube zum Beispiel Robert Schumann, was mich bei ihm immer wieder fasziniert hat, war jetzt gar nicht seine riesigen großen Werke, sondern eigentlich die Lieder. Ähnlich wie bei Schubert. Ne? Und gerade als Pianist war es oft so, gerade viele fragen es manchmal beim Jazzstudium, wie lernt man das und woher nimmt man vielleicht die Inspiration? Und für mich war es oft so, dass ich wirklich die Lieder von Schubert oder eben auch Schumann mir angeguckt habe und geguckt habe, was machen die denn? Wie sind denn Stimmen verteilt? Was machen die in der linken Hand zum Beispiel? Weil das, was wir machen und auch was Jazzmusik macht, ist ja nicht, dass die Welt neu erfunden wird jedes Mal, sondern es in irgendeiner Form gab es alles schon. Der Kontext ändert sich. Ich glaube, ohne Robert Schumann hätte ich mich wahrscheinlich, wäre das jetzt nicht unbedingt so ein Komponist gewesen, wo ich gesagt hätte, yes, mit dem beschäftige ich mich jetzt mal. Aber weil er eben aus der gleichen Stadt kommt wie ich, war der Punkt plötzlich da, dass ich dachte, na klar, dann fangen wir mal bei ihm an. Ne? Und insofern finde ich es gut, da so ein Stück musikalisches Erbe weiterzutragen, auch wenn es nur ein ganz kleines Samenkorn ist, ne, was da so in einem weitergetragen wird.
Ja, bei mir war es der Held der Vogelbeerbaum.
Der Vogelbeerbaum und Olaf Schubert.
Ja.
Er ist gebürtiger Plauner.
Ich weiß, er ist hier geboren. Ja. Ja.
Also Plauen steht für Olaf Schubert und Antonio Locacci und Zwickau steht für Robert Schumann und Rabbi.
Und ein FSV.
Ja. Antonio, abschließend dazu, unabhängig von Musik, also man muss dazu sagen, auch in unserer Musik, neben Talsperre Pöhl und Plauen, spielt die Heimat immer wieder eine wichtige Rolle.
Ja.
Nicht nur diese Heimat, sondern auch die Heimat, die wir in Leipzig vorfinden. Und man muss sagen, als Musiker, man fragt sich ja manchmal, woher nehme ich die Inspiration? Und muss man die Niagara-Fälle sehen in seinem Leben, um zu begreifen, was ein Wasserfall ist? Ja? Oder um die Schönheit eines Wasserfalls zu erkennen? Und die Antwort ist natürlich sicher nein. Ja? Es reicht auch ein Wasserfall im Vogtland. Und so ähnlich war das natürlich mit uns, die wir irgendwie gedacht haben, naja, zum Beispiel meine Oma, weil wir vorhin über sie gesprochen haben, war dann die Inspiration und eben nicht die große, weite Welt, sondern die Welt, die wir vorgefunden haben.
Da muss ich dich auch wirklich, sorry, dass ich dich unterbreche, aber es ist genau das, was ich an dir so schätze.
Ja.
Oh. Dass du, nein, das ist geil, einen Kumpel zu haben, der in so kleinen Details, die alle übersehen, was Lustiges und was Spannendes rausziehen können.
Ja.
Weil du machst mein Leben damit irgendwie spannend.
Ja.
Und auch, dass so die kleinsten Momente, eben wie Frau Holle, ich meine, wer kommt denn auf die Idee, aus seiner Oma sowas zu machen?
Man braucht auch Leute, die dann mitziehen. Ne? Also weil ich kann mich wirklich erinnern, das allererste Mal, dass wir Frau Holle aufgeführt haben, war hier im Malzhaus. Und es war bei irgendeiner Veranstaltung, also es war gar nicht unser eigenes Konzert. Und bei dem Song gehört ja nun diese Geschichte dazu und es gehört dazu, wie man diese Geschichte erzählt. Nun war ich damals nicht so ein geübter Radiomoderator wie heute, ja. Ich wusste also noch nicht so richtig, was man dazu sagen soll und ich weiß noch, es hat keiner gelacht.
Ja.
Es hat einfach keiner gelacht. Und also, weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist genau das Ding.
Also man braucht auch einen Freund, der danach noch sagt, ey Mensch, ich glaube, die Story ist gut. Weißt du?
Ja, aber dass ich dein größter Fan war, weißt du schon immer, oder?
Ja, natürlich.
Konntest
und ich konnte mich natürlich auch gut durchsetzen. Ja, das muss man doch einfach ganz klar das sagen. Sogar,
ja, ja, klar. Ja. Nein, aber das ist ja das Ding, du brauchst Leute, die um dich herum das feiern.
Ja.
Und erstmal, und das Krasse ist, das muss man jedem sagen, der was Neues anfängt. Es gibt immer am Anfang mehr Leute, die sagen, es ist totaler Scheiß.
Ja, logisch, klar.
Ich kenne das nicht anders. Ja. Am Anfang sagen immer alle, naja, ich weiß nicht. Na, ob das so gut ist. Mhm. Naja, gucken wir mal. Oder, na, denk lieber nochmal dreimal drüber nach oder so. Manchmal muss man einfach diesen Impuls haben und zu sagen, ich mache das jetzt.
Klar, da so. Gibt es ja auch viele schöne Bilder dafür. Ne? Also es gibt wahnsinnig viele schöne Bilder, wie man sozusagen seiner eigenen Fantasie oder seinem eigenen Glauben vertrauen kann. Ne? Also es gibt zum Beispiel dieses Bild, dass man wie so ein Schiffswrack unter Wasser hat, ne? Zu dem man taucht und alle anderen können es ja nicht sehen, weil sie schwimmen ja auf dem Meer. Ne? Ja. Und nur du kannst dieses Schiffswrack sehen und das ist sozusagen sinnbildlich die Fantasie oder die Idee. Ja? Und du hebst dieses Schiffswrack hoch und nicht im Sinne von, das ist vermodert, sondern es ist wirklich wunderschön. Und irgendwann bringst du dieses Schiff an die Oberfläche und alle sagen natürlich, wow, was für ein schönes Schiff. Ne? Aber es braucht ganz lange Zeit, um dieses Schiffswrack zu heben und eben auch vielleicht die Zeit, die es braucht, um
das wieder aufzubauen, die Idee so
genau,
um es zu heben, zu machen, ja. Dass sich andere mit ins Boot setzen können, ja. Das schön bemalt wird, ja. Und dann vorne Erika draufsteht.
Richtig. Das wird ein schöner Abschluss. Natürlich, letzte Frage zum Thema Heimat.
Los.
Kannst du dir vorstellen, wieder zurückzukommen?
Das ist eine wahnsinnig krasse Frage, die ich mich ständig wieder frage.
Ja.
Und ich weiß es nicht.
Ich kann es aber für dich auch beantworten, weil ich bin ja dabei bei deinen Gesprächen im Auto.
Es ist immer ja, ne?
Na klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Doch, das ist immer wieder da. Ja. Es ist... Ich muss es einfach nochmal sagen, ich träume ja auch manchmal von Plauen.
Du sagst mir dann immer, es ist entweder Italien und Toskana.
Ja, das ist auch eine Heimat.
Und ich glaube, man braucht immer Träume, die man nicht erreicht, weil sind wir mal ehrlich, wir können ja nur zusammen irgendwo hinziehen. Ja, also das bringt jetzt nichts, wenn du in die Toskana ziehst und ich bin nicht da. Was bleibt denn dann noch? Dann die Nudeln werden dir nicht schmecken.
Oh.
Das sag ich dir. So ist es. So ist es doch bei uns beiden. Ja. Ist doch umgedreht das Gleiche.
Ja, ja.
Und stell dir vor, ich wohne dann später in Zwickau.
Du wohnst im Flur im Geierweg 14 dann.
Ja, sag jetzt nicht meine Adresse. aber klar, dann sind wir nah beieinander.
Ich muss halt in der Stadt wohnen. Ich muss halt ganz in der Stadt wohnen, wo was ist. Ne? Und das ist halt genau der Punkt. So, ich wohne dann direkt über der neuen Kaffeerösterei wahrscheinlich dann.
Bist die ganze Zeit drauf.
Noch ein. Daniel, gib mir noch ein.
Also man muss ja noch Ziele haben. Ich weiß, die Feinmotorik lässt uns irgendwann los. Ja, die Frage ist jetzt, wenn wir mal älter sind, was sind noch so Ziele? Und da würde ich natürlich ganz klar sagen, Bürgermeister. Ne? Also jetzt mal die Frage, was denkst du, wer wird eher Bürgermeister? Wäre ich eher Bürgermeister in Zwickau oder du eher Bürgermeister in Plauen?
Oh Gott, nee, gar nicht.
Na sag doch mal.
Na, du wirst Bürgermeister.
Richtig. Richtig.
Ich weiß nicht, was würde ich denn machen?
Naja, du machst was Kulturelles natürlich.
Ja, natürlich.
Du bist ja so ein lieber Mensch auch.
Klar. Ich würde mich wahrscheinlich irgendwo einklinken und sagen, komm, wir machen irgendwie was und dann.
Ja. Ja. Aber finde ich schön. Also,
schön, dass du Bürgermeister wirst. Wenn das ein Ziel ist?
Naja, ich sag mal, wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Ja. Wir müssen nur Bescheid sagen. Das ist kein Problem. Ja. Also ich würde es mir zutrauen, sagen wir mal so. Das Schiff ist schon längst bei mir gehoben. Das ist schon keine Fantasie mehr, das ist ganz klar.
Ja. Lass uns nicht über Parteien sprechen.
Nee, das ist ja unabhängig davon. Ich will ja auch nur Bürgermeister werden. Das hat ja erstmal nichts mit Politik zu tun. Also,
das ist meine Lieblingshaltung zu Politik.
Ja, na klar.
Wenn es nicht um...
Wenn ich Bürgermeister bin, das heißt ja nicht, dass ich da bin. Also, es gibt E-Mails, Telefon. Ich wohne dann im Vogtland. Nein, ich will natürlich jetzt nicht hier meine Kandidatur schon von vornherein zunichte machen. Antonio, aber schönes Thema. Das ist eine Folge für sich.
Ja, auf jeden Fall.
Zukunftspläne heißt sie dann.
Ja, sehr gut. Wollen wir zur nächsten Kategorie?
Wir kommen zur nächsten Kategorie. Das ist das Schöne am Podcast. Egal wie durcheinander das Gespräch davor war, es kommen Kategorien. Und die nächste Kategorie, ihr Lieben, ist, was ich schon immer von dir oder in unserem Fall von euch wissen wollte. Wir haben hier auf der Bühne einen Briefkasten.
Ja.
Ihr konntet uns davor schreiben. Und wir sind sehr gespannt. Es ist ja wirklich mal ein direkter Austausch jetzt zwischen euch und uns. Und ich hoffe, ihr wart lieb.
Sind ein paar Zettel drin?
ein Zettel.
Ein ganz großer. Oh. Bist du vor? Du liest immer so schön vor.
Ja.
Du, wir haben ja den Postkasten auch bei den Konzerten mit dabei. Und uns erreichen so viele tolle Nachrichten. Das könnt ihr euch nicht glauben. Ich fahre dann meistens. Und entweder wir lesen es nachts noch im Hotel oder wir fahren am nächsten Tag und ich sitze dann immer heulend am Steuer. Und es ist wirklich kein Scheiß, da sind so berührende Briefe drin,
ja.
Ich kann manchmal nicht mehr.
Und es sind nicht nur berührende Briefe drin, sondern in eurem Fall ist auch ein gesunder Apfel mit drin. Vielen Dank.
Ich liebe Apfel.
Das ist toll. Vielleicht ist er vergiftet. so ein Schneewittchen-Moment. Nein. Ich koste den mal, Antonio.
Naja, du
kostest du mal.
Nein, dann lies mal vor.
Koste mal. Wir warten dann fünf Minuten.
Beiß jetzt mal rein. Nee, ich will jetzt gerade keinen Apfel essen.
Traust du dich nicht?
Nee.
Du traust dich nicht?
Nein, ich möchte gerade keinen Apfel essen.
Gib mir mal her. Ja,
warum?
Ist nicht vergiftet. So. Wir haben einige.
Ja, los.
Antonio, deshalb die Schnellfragerunde.
Los, komm.
Also, hier steht, ich finde, zu einem Podcast gehört immer auch was Visuelles. Sascha hat mal was von seinem Apfelschältrick erzählt. Vielleicht kann er ihn mal vormachen. Oh ja. Oh, da, deswegen. Oh, das passt ja wohl perfekt.
Ist ja krass, dass du das Timing
hast. Ach, deswegen war der Apfel eingewickelt in dem Papier. Jetzt macht es Sinn. Alter Sherlock. Jetzt ist die Frage an die Küche. Ich lese jetzt erstmal weiter die Briefe, aber die Frage ans Malzhaus, könntet ihr mir ein Messer bringen? Ein Messer, also für den Apfel, nicht für irgendwas anders. Vielen Dank, dann mache ich das vor. Oh, jetzt hätte ich nicht reinbeißen dürfen. Na gut, egal, aber komm. Das klappt immer noch. Ich mache euch das gleich vor, weil wer unseren Podcast hört, wird wissen, dass wir immer wieder auch
Lebenstricks.
Tricks und Tipps fürs Leben geben. Ja? Also es ist auch manchmal ein Ratgeber.
Ja, okay.
Antonio, warum gibt es heute keine Geschenke? In Leipzig gab es Geschenke. Stimmt. Es stimmt wirklich, aber man muss sagen, in Leipzig waren nicht so viele Leute.
Ja, war das ein viel kleinerer Club und da haben wir es total begrenzt auf 100 Leute oder so.
Trotzdem will ich mal sagen, wir haben noch ein paar Geschenke mit, aber die werden vielleicht nicht für alle reichen. Und wer noch ein Geschenk haben will, der kann einfach danach zu diesem Merchandising-Stand kommen und ist kein Witz und kriegt Geschenke. Ja, es gibt jetzt nicht unbedingt die Sachen, die auf dem Merch-Tisch liegen. Es gibt so kleine, schöne Tüten, ja, wo aber wirklich was drin ist. Deshalb, ihr seid herzlich eingeladen. Wer also ein Geschenk haben möchte, kriegt auch ein Geschenk heute Abend. Das sage ich euch. Ja, so. Antonio, Nutella mit Butter oder ohne?
Ohne.
Ich danke dir. Pommes mit Mayo oder Ketchup?
Egal.
Ein Monat in einem U-Boot oder in einer Raumstation verbringen?
Das ist eine geile Frage.
Ja.
Ich, das Thema habe ich wahnsinnig fasziniert.
Ja. Jetzt als die Astronauten.
Ja, mit Matthias Maurer auch. Ein ganz tolles Buch. Cosmic Kiss zum Beispiel. Für Kinder gemacht.
Ja.
Egal. Raumstation.
Ich auch. Raumstation.
Raumstation.
Schön, da wären wir wieder zusammen.
Ja.
Und ich glaube, das wäre für uns gar nicht so ein Problem, weil ich glaube, das Schwierigste an dem Job ist nicht, den Mond zu umrunden, sondern sich nicht auf den Sack zu gehen.
Erde.
Stellt euch vor, ihr seid 7 Tage mit egal wem in so einem winzigen Raum.
Ich weiß, wie du riechst.
Nee, ich auch.
Ja, also bei dir, es gibt keinen Menschen, also gut, einen noch, aber es gibt keinen Menschen, den ich so viel gerochen habe.
Wir würden klarkommen. Ja. Wir würden klarkommen.
Ja, wir würden klarkommen.
Ja klar, ja. Guck mal auf die Erde, du weinst. Verschönen. So, jetzt ist aber Zeit für den Apfeltrick. Freunde, also es muss jetzt nicht zum stärksten Applaus vom ganzen Abend führen, ja? Aber wenn ihr ein bisschen mitmacht.
Es ist so Wahnsinn, dass ein studierter Pianist da sitzt und erzählt, wie man Apfel schneidet.
Ich liebe den Podcast. Das Problem ist ja beim Apfel, man schneidet hier in der Mitte. Und dann nochmal, und dann muss man ja immer bei jedem Stück den Apfelkrebs rausmachen. Das ist ja blöd. Ja,
wie schlimm.
So, nee, das ist ja blöd. Und wenn man Kinder hat, zum Beispiel 7 morgens, die alle einen Apfel wollen, jetzt so hypothetisch, dann geht eine Stunde rum.
7.
Ja? So. So, der Trick ist, ich deute euch das mal an. Ihr schneidet hier.
Ich mach
da mal einen Schlitz rein. Also hier. Ja, ihr seht das. Dann macht ihr das noch hier, bei der Ecke. Dort. So. Ich mach das mal hier. So.
Das sind alles erwachsene Menschen, die können sagen, wie man scheiß Apfel schneidet.
Ja, jetzt warte doch. Jetzt warte doch. So, jetzt habt ihr theoretisch drei Stücken. Pass auf. Das waren aber ja nur zwei Schnitte. Und jetzt dreht ihr den Apfel um 90 Grad und macht nochmal neben dem Apfelkrebs einen Schnitt. Und ihr werdet gleich schon sehen, der dritte Schnitz hat es schon in sich. Hier sind nämlich die Apfelstückchen, die man essen kann. Und dann nehmt ihr das nochmal und macht nochmal hier einen Schnitt. Und ihr habt praktisch mit vier Schnitten, und man muss das wirklich live sehen, es ist enorm. Ihr habt mit vier Schnitten die Apfel...
Aber dann bleibt so viel vom Krebs übrig.
Oh, sag mal.
So totale Verschwendung.
Ja, dann kannst du auch den Krebs in die Brotbüchse stecken, dann wirst du mal sehen, wirst du mal sehen, ob er übrig bleibt. So. Oh, vielen Dank.
Ja, okay.
Oh, ist doch schon ein toller Trick. Also ich sag mal, für mich hat der einige Sekunden im Leben schon rausgeholt.
Oh, ja. Optimierung.
Welche drei Gegenstände würdet ihr auf eine einsame Insel mitnehmen? Bei dir ist ja klar.
Saxophon, du und ein Buch.
Ja.
Und du?
Kein Saxophon. Wie bereitet ihr euch auf eine Podcast-Folge vor? Oh, Antonio. Wie haben wir uns vorbereitet?
Du bereitest dich vor.
Ja.
Und ich nicke.
Ja. Im Auto. Also wir haben irgendwie, gerade geht's hintereinander weg und wir haben viele Fahrten, viele Autofahrten. Und eigentlich bereiten wir uns dort oft vor.
Das rollende Büro nennen wir das.
Das rollende Büro. Einer fährt und der andere arbeitet.
Ich glaube, ich werde das am meisten später irgendwann vermissen, die Autofahrt mit dir. Oh. Nee, wirklich, es ist so cool, mit einem Kunde seine Mucke zu machen. Nachts irgendwie geht die Sonne zusammen unter. Wir sind gestern vom Konzert gekommen, vor uns geht die Sonne unter, hinter uns ist schon dunkel. Wir reden über den Tag und ich gehe einfach ganz anders so ins Bett und es fühlt sich so sinnvoll an.
Ja.
Viele finden ja Autofahrten ganz schlimm und es ist immer Stress und Ampelrot und ich muss schnell noch einkaufen und alles. Mhm. Unsere Autofahrten sind anderes. Weil da geht's, wir haben immer Themen und das ist cool, ich mag's. Und manchmal, wir haben auch Ziele zusammen dann in den Autofahrten.
Ja.
Zum Beispiel
Einen Podcast vorbereiten.
Ja.
Wobei man auch sagen muss, manchmal, ich mag das auch, für mich einfach selbst vorzubereiten. Weil wenn wir natürlich alles im Detail planen würden, zum Beispiel wie man einen Apfel schneidet, ja, nee, man überrascht sich ja dann nicht mehr. Ne? Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns frisch halten. Deshalb manchmal mache ich das dann auch im Stillen. Und was auch ein guter Trick ist bei Autofahrten, und das, ich spreche wirklich aus Erfahrung, wenn es mal spät wird abends und ihr seid zu zweit unterwegs und es wird dunkel und die Fahrt ist noch lang und ihr werdet müde, dann hilft ein gepflegter Streit.
Das stimmt.
Und wenn man sich gut kennt, so wie wir zwei uns, ich weiß dann genau, welche Triggerpunkte ich drücken muss. Und manchmal, also du bist ja auch jemand, der wunderbar naiv ist. Und manchmal mache ich dann einfach Themen auf, wo ich weiß, jetzt streiten wir uns. Und das, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell man zu Hause ist. Zack, ist man da.
Ja, wir streiten uns wirklich viel.
Naja,
das denken ja viele nicht, aber wir streiten uns eigentlich jeden Tag.
Ja.
Doch.
Ja. Na klar.
Doch.
Na klar.
Ich finde, Streit gehört dazu.
Ja klar, bei langen Autofahrten auf jeden Fall.
Und du hast recht.
Ja, na klar. manche Fragen sind Wahnsinn. Worüber habt ihr euch schon mal gestritten?
Über alles. Über alles, wirklich alles.
Ja, wir diskutieren viel. Ich meine, man muss auch sagen, wir diskutieren natürlich auch viel über Politik.
Übelst viel. Ja. Und das, wir halten das bewusst aus unserer Musik raus, ja, und auch aus dem Podcast, weil ich finde, jetzt muss ich ehrlich sagen, ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht mehr sehen, wie wir alle zerfleischen und wir gerade in eine Zeit reinschlittern, wo es die ganze Zeit darum geht, zu zeigen, was uns trennt.
Mhm.
Und das ist das Gefährlichste für unser ganzes Land. Und ich drehe durch, wenn ich das sehe. Und ich kann nicht mehr. Und es macht unsere Gesellschaft kaputt. Und wir müssen dafür antreten, endlich wieder was zu finden, wo es ein Wir gibt.
Mhm.
Und wo man sagt, und auf das Schöne hinweist. Mhm. Geht einfach nicht mehr anders.
Ja.
Wir können, deswegen halten wir das auch hier aus der Bühne raus. Wir sind super politisch. Und aber wir müssen da auch, das ist unsere Aufgabe als Künstler.
Ja. Außerdem muss ich sagen, auch bezüglich, obwohl ich weiß immer nicht, ob es bei uns Streit ist oder vielleicht eher eine Diskussion.
Das ist schön, wir streiten uns schon mal richtig.
Ist schon, stimmt. Ja. Ja, aber es wird.
Also du provozierst mich krass.
Ja, das stimmt.
Das stimmt. Du bist auch richtig fies manchmal.
Ja, das macht doch Spaß.
Ich find's ja, ja auch natürlich. Cool. Ich find's ja auch cool. Ja.
Ich versöhne mich ja auch immer wieder. Ich sag dann auch, wenn du versuchst zu antworten, sag ich, ist gut jetzt? Sag einfach, mach, was ich gesagt habe.
Los, nächste Frage.
Wie oft denken die Leute, dass ihr beiden ein Liebespaar seid? Das hat Alex geschrieben. Alex. Antonio will nicht.
Stimmt.
Würdet ihr euch... Nein, man muss sagen, es passiert schon häufiger.
Ja.
Ja, passiert häufiger. Ja. Leute nicht auf dem Schirm haben.
Ja, es ist immer krass, wenn wir Doppelzimmer gebucht bekommen. Mhm. Weil man davon ausgeht.
Klar. Logisch. Wer Musik miteinander macht, der, da ist auch Liebe im Spiel. Ja. Also, Antonio, nächste Frage. Würdet ihr euch als nahbare Künstler bezeichnen? Kann man euch nach euren Konzerten ansprechen?
Gar nicht.
Oder besser ehrfurchtsvoll Abstand
genau
halten?
Genau das, ja. Merkt ja. man doch. Absolutes Zweiter. Ja. Definitiv.
Ja. Ich auch sagen. Wer uns kennt, weiß... dass er uns nicht kennt.
Geil.
Nein, also ganz ehrlich, das ist tatsächlich eher was, was wir uns sagen, was wichtig ist, sich zu bewahren. Ja? Weil ich glaube, natürlich fängt jeder Künstler, der klein anfängt, oder die wenigsten reißen das Maul auf. Ne? Also es ist ganz klar, dass man irgendwie, wenn man anfängt in, weiß ich nicht, in Jokata und Grimmitschau, die 40-Jahr-Feier der Stadtwerke musikalisch zu umrahmen mit einem Blues, dass man in dem Moment nicht reinkommt und sagt, ich bin Elton John. Ne? Also in dem Moment ist man schon nahbar, muss man sagen.
So, ja. So viele Bilder da.
Ja, nee, aber das ist so ja, geil, ja. Ist
genau
ja.
das.
So, und,
es ist so geil, wir haben jetzt vor 2 Tagen in Görlitz gespielt, so ein Görlitzer Jazztag, und da hat wirklich jemand bei einem Veranstalter angerufen und hat gefragt, kommen denn die Originalen? Ja. Ich kann es gar nicht glauben, dass die Frage ist. Und da dachte ich so, was hat die jetzt, was hat die dann gesagt, als er gesagt hat, ja? Hat die gesagt, ah nee, dann komme ich nicht. Ich komme nur, wenn das Cover-Duo stehle, die finde ich gut. Das ist eine geile Frage.
Das ist eine gute Frage. Ja. Nein, aber ich glaube auch ein Rezept, um bei sich selber zu bleiben, ist, wenn man. Und das wieder bezogen auf Heimat, wenn man mit einem Stück Heimat unterwegs ist.
Ja.
Und Heimat, darüber haben wir ja gerade gesprochen, sind ja nicht nur Orte, sondern auch Menschen. Und ich glaube, solange wir beide miteinander unterwegs sind, schwingt sich immer die Energie ja nicht nur in den Publikumsraum, sondern auch überträgt sich auf unser Team und auf die Leute vom Haus. Und ich glaube und ich hoffe mir sehr, dass man in dem Moment nicht nur nahbar bleibt, sondern respektvoll und so. Aber das, also ich glaube, wenn einer von uns mal das entgleisen würde, wäre sofort Streit.
Ja, natürlich, weil ich das scheiße finde. Und ich muss ganz ehrlich sagen,
jetzt andersrum.
Ach so. Ja. Wir haben ja, nein, ich meine, aber wir haben ja auch ganz viele Künstler kennengelernt und die ich kennengelernt habe, sei es nur flüchtig bei einer Fernsehshow oder bei einem Konzert, sei es die Ärzte, sei es Michael Bulli Herbig, sei es Udo Lindenberg, sei es Herbert, sei es Klüsen, sei es Politiker, alle, wenn man Leute wirklich kennenlernt, hat man den Eindruck, boah, das die meisten eigentlich, die auch auf der Bühne stehen, die wissen darum und die sind nahbar, weil die wollen was, die wollen den Austausch. Und nur, wo es vielleicht so eine Rolle wird, in die man schlüpft,
ja.
die man irgendwann auch mal satt hat dann vielleicht, da ist es dann schwieriger, aber zu 99% waren das immer geile Leute gewesen, weil die wollten was von jemand erfahren.
Ja.
Und alle neugierigen Menschen sind, glaube ich, erstmal offen.
Ja, sowohl wahr. Oh, hier ist von, es sieht aus, es ist von Anna. Ist das ein Kind? Seid ihr aufgeregt vor eurem Auftritt?
Anna, ich glaube, sie hat gerade genickt. Hallo Anna. Hallo Anna. Schön, dass du da bist.
Also Anna, sind wir aufgeregt, Antonio? Sprich mal vielleicht vor diesem Podcast.
Aufgeregt ist das falsche Wort. Also für mich ist es nicht Aufregung, sondern übelste Vorfreude.
Ja.
Es ist so, ich will dann raus. Ich will dann auch, wie ist es für dich?
Also heute war ich schon aufgeregter als sonst. Ich glaube, je öfter man was tut im Leben, desto weniger aufgeregt ist man. Ja? Also das wird dann zum Revier, die Bühne. Ne? und das Wichtige ist für uns, und da merke ich auch, dass die, die Herausforderungen im Laufe eines Künstlerlebens andere werden. Weil am Anfang geht es ja noch um die Herausforderung zu sagen, ich erspiele mir Publikum, ich finde mich selbst.
Oder spiele das Stück erstmal richtig von Anfang bis Ende durch.
Und ich glaube, natürlich auch sehr richtig. Sehr richtig. Nein, und jetzt merke ich, ist manchmal die Herausforderung eine andere. Die Herausforderung ist zum Beispiel, sich frisch zu halten. Ne? Ja. Also zum einen, dass wir uns frisch halten, auch an Tag 8147 noch so miteinander sein zu können. Und dass man auch was dafür tun muss. Ne? Und auch was dafür tun muss, nicht abzustumpfen. Und dafür sind eben auch solche Formate gut, weil ich merke, wir locken uns selber so ein bisschen aus dieser Reservezone, weil natürlich hinter diesen Tasten fühle ich mich sicher. Ja? Und egal, wenn jetzt jemand reinschreien würde, du siehst scheiße aus und kannst nix, dann würde mich das freuen, weil ich denke, ja,
stimmt. Nein, aber Anna, weil du das gefragt hast, ich bin genauso aufgeregt, wie wenn man zum Beispiel ein Gedicht ansagen muss in der Schule. So ein Gefühl ist es vielleicht. Du weißt eigentlich, dass du es kannst. Du weißt auch, dass es diese eine Stelle gibt in der zweiten Strophe oder am Ende nochmal, wo es immer dieses eine Wort gibt, was blöd ist. Aber wenn man das paar Mal macht, dann macht es irgendwie doch mehr Spaß, als wenn man eigentlich das nicht macht. Und man ist danach richtig glücklich auf sich. Und stolz ist vielleicht das falsche Wort, aber man denkt so, wow, das kann ich. Und das steckt auch in mir. Und das macht ganz viel Spaß. Und gerade wenn man das mit seinem besten Freund zusammen machen kann, dann denkt man, cool, das ist was, das möchte ich nochmal machen.
Das hast du schön gesagt.
Ich muss auch noch mal was ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass hier ganz wenige uns eigentlich so richtig sehen können. Und dass
wir sind es wirklich. Das wirkliche Duspieler.
Aber es ist echt toll, wie ihr zuhört. Und ich weiß, dass ihr uns hier oben viel besser sehen könnt. Für die hier, die alle hier drüben, wir sind hier. Wir spüren euch. Falls jemand generell auch noch eine Frage hat und vorhin den Briefkasten nicht gesehen hat, aber er muss diese Frage stellen, kann sie auch einfach rausrufen, außer es ist eine 4-Minuten-Anfrage. Aber traut euch ruhig, dafür ist es da.
Der Briefkasten kann auch in der Pause noch genutzt werden, also wer Lust hat, uns generell Post zu schreiben. Ja. Antonio, ich habe noch eine Frage.
Letzte Frage.
Ja. Was war das Tollste am Studio in London und war da Zeitstress? Man muss dazu sagen, wir waren letztes Jahr in London in den Abbey Road Studios, also in den legendären Studios, wo die Beatles schon ihre Platten aufgenommen haben. Und sicherlich sind das die berühmtesten Studios der Welt.
Ja.
Und wir haben dort eine Art Live-Album aufgenommen. Daraus entstanden ist ein Konzertfilm und eine Platte, zusammen mit unserem Schlagzeuger Dominik Gaga-Ehlert. Antonio, was war für dich das Tollste daran?
Das Tollste daran ist, dass wir es einfach gemacht haben. Das klingt so blöd, wie ich es jetzt gerade sage, aber wir sind von Tour zurückgefahren vom letzten Konzert. Ich glaube, es waren Stuttgart oder Mannheim. Mhm. 2025. Das war der 16. Dezember. Es war kalt. Wir waren komplett fertig, aber zu drüber. Es ist wie wenn man von Klassenfahrt kommt. So hat sich das angefühlt. Und dann haben wir gesagt, ey, was machen wir als nächstes? Was ist das große Ding? Und dann sagst du einfach aus Mist, ey, wir fahren ins Abbey Road. Du warst ja damals schon mal da mit Helene Fischer für eine Produktion.
Ja.
Und hast gesagt, das ist so mega krass. Da muss man hin. Jungs, das ist das beste Studio der Welt. Und ich so, ja komm, wir können ja nicht einfach ins Abbey Road fahren. Und wir haben es dann trotzdem gemacht. Wir haben es einfach komplett durchgeplant, alles. Und das Besondere an diesem Album war, wir waren schon davor im Studio und haben genau dieses Album schon mal in Deutschland aufgenommen.
Ja.
Mit dem fast gleichen Team. Mhm. Und es ist nicht einfach so, dass wir mal irgendwie was gemacht haben, sondern es ist wie, wenn man sich auf Olympia vorbereitet. Wir sind ins Studio in Deutschland gegangen und haben genau dieses Album schon mal aufgenommen. Mhm. Genau so, wie wir es machen wollten. Und haben es perfektioniert und sind mit unserem Team, wir waren zu 8 oder zu 9, mhm, aus Deutschland rübergeflogen und hatten dann noch 3 Leute aus London da, die dort im Studio arbeiten und die fantastisch sind.
Ja.
Das Lustige, alle von denen spielen auch Klavier und Saxophon.
Ja.
Und der Hauptproduzent hat gerade einen Grammy gewonnen, kurz davor. Und du kommst an und es sind die bescheidensten, tollsten Menschen, die man sich so mit vorstellen können. Die sind total vorbereitet. Die wissen, die haben davor die Platte schon gehabt, die wir in Deutschland aufgenommen haben. Die wussten einfach alles, wie wir es machen wollen. Und sowas zu erleben. Du kommst aus Plauen, aus Zwickau, fährst nach London und dann gibt es Leute, die sich einfach darauf vorbereiten, auf deine Mucke und sich freuen und man sich auf Instagram immer noch folgt und vielleicht sind wir nächstes Jahr in England, dann ja. sieht man sich wieder. Und wo ich so denke, das ist einfach, eigentlich, das war unmöglich. Und es erinnert mich an die Zeiten, als ich im Kinderzimmer in Plauen im Haus geübt habe und eine Platte aus New York angemacht habe und gedacht habe, ich spiele mit.
Ja.
So hat sich das angefühlt.
Ja. Ich muss auch sagen, für mich war eigentlich das Tollste im Nachhinein, was eigentlich nicht das Äußere, dass man jetzt sagt, man ist in so einem Studio, weil letztendlich, das sind natürlich unfassbar tolle Studios und überall in diesen Studios, in den Gängen hängt auch, wer dort schon war und man sieht wirklich alle der letzten 100 Jahre dort hängen. Aber theoretisch kann man das auch in Duisburg haben oder in Leipzig oder in Plauen. Ja? Das, was wirklich eigentlich das Tollste war, was da passiert ist, war was Innerliches. Und dieses sich trauen, das zu machen, ne, und erstmal eine Idee haben, die eigentlich ganz, ganz weit weg wirkt, ist das eine. Zum anderen, für sich selber zu wissen, ich bestehe dort, ne, ist das. Und auch zu wissen, das wird wertgeschätzt. Ich weiß, diese Engineers, die wir vor Ort hatten, die wurden am Ende des Jahres gefragt, was ihre Top-Produktionen waren in den Abbey Road Studios. Und wir waren unter den Top 3 von denen. Und das war eine unfassbare Wertschätzung. Ja. Und die mussten immer eine Begründung dazu schreiben. Und die Begründung war nicht, dass wir die besten Musiker sind, weil da kehren nun, weiß Gott, alle möglichen Leute ein, sondern die Begründung war, dass der Spaß am gemeinsamen Musizieren so übergeschwappt ist. Ja? Also, dass das irgendwie weit mehr war als nur, wir ziehen hier professionell unser Ding durch. Und ich muss sagen, auch das, was du beschreibst, sich dann plötzlich eine Sache so ernst nehmen, dass man sich so akribisch vorbereitet. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass Sportler ihre Höchstleistung in dem Moment bringen, wo es drauf ankommt. Ich glaube, die krassesten Fußballspieler erleben wir bei Spielen im Halbfinale oder im Finale. Die meisten Weltrekorde fallen tatsächlich dann bei einer Weltmeisterschaft oder bei Olympia, weil der Mensch in der Lage ist, sich sozusagen auf den Punkt genau vorzubereiten. Ja, das ist Teil dieses Jobs als Sportler oder eben auch als Musiker. Und ich glaube, wenn es ein Studio in Duisburg gewesen wäre, dann hätte uns das im Kopf nicht so gepackt. Allein der Fakt, dass man in ein anderes Land reist, um das zu machen.
Was und nicht mehr EU ist.
Na genau.
Was das super war, schwer ist, das alles rüberzubringen. Ja. Wir haben ja unsere ganzen Schlagzeugsachen dort liefern lassen, aus England. Dann das Lichtequipment kam aus England für die Filmcrew. Die muss die aber als Nicht-EU-Bürger versichern lassen, als EU-Bürger in einem Nicht-EU-Land, musst du die richtige Versicherung finden, die dann das Equipment da wieder, also das ist Wahnsinn, was da so dranhängt, was man immer nicht sieht.
Das war auch toll. Ja.
Aber das macht was mit einem und es fordert einen und es pusht einen. Geil.
Ja, schön. Also, das, was da innen drin passiert und auch der Glaube an die Musik, die wir machen. Das ist, glaube ich, das, was am Ende vielleicht das Nachhaltigere ist. Und natürlich diese Erinnerung, dass uns geeint hat mit dem Team, mit dem wir da hingefahren sind, dass das was sein wird, was wir uns noch erzählen werden, wenn wir ganz, ganz alt sind. Und das war wirklich sowas, das hat uns geeint mit diesem Team, dass wir gesagt haben, wir fahren dahin und wir schaffen Erinnerungen. Und machen nicht nur irgendwas, sondern wir machen was, wo wir vielleicht im besten Falle in 30 oder 40 Jahren noch
als Opis
da sitzen und erzählen, weißt du noch damals?
In London.
In London. Ich hab's vergessen, aber es war geil. Antonio, also vielen Dank für all eure Fragen.
Ja.
Die letzte Kategorie in unserem Podcast ist die Duschlieder-Pikachu-Playlist. Man muss dazu sagen, es ist eine Playlist, die kann man auf den hiesigen Streaming-Portalen finden. Und wir packen jede Woche einen Song auf diese Playlist. Und wir packen nicht nur einen Song da drauf, sondern
also ein Song jeder von uns.
Jeder packt einen Song drauf. Und es geht uns eigentlich darum, natürlich, man kann die Playlist hören, aber zum Teil auch aufmerksam zu machen auf zum Beispiel schöne Alben oder besondere Künstler, über die man vielleicht sonst nicht spricht oder die man vielleicht auch übersieht. Deshalb, manchmal landet da auch Janet Jackson drauf, ja. Aber es gibt eben auch immer mal eine Empfehlung, wo wir selber sagen, ups, guck mal, da haben wir wieder eine Empfehlung bekommen. Und wir nehmen das zum Anlass, sozusagen auch mal über andere Künstler zu sprechen.
Oh, das ist ja eine richtig komische Überleitung.
Ja, warum?
Weil ich habe einen Song von uns mitgebracht.
Ja, interessant.
Der heißt nämlich Plauen. Und den habe ich lange nicht mehr gehört, aber wir haben 2012 ein Stück geschrieben, das heißt wirklich Plauen.
Ja.
Und es ist ein ganz, ganz verträumtes Stück. Und wir haben es sogar mal mit Orchester aufgeführt, mit einem Jugendorchester. Ja. Und es war ganz, ganz schön. Ich glaube, zur 900-Jahr-Feier nochmal haben wir das aufgeführt mit dem Jugend- und Musikorchester in den Plauen.
Ja.
Und haben das Stück Plauen in Plauen gespielt. Mhm. Und ich hab's wieder mal ausgekramt, dachte, das passt heute so gut zum Podcast.
Weißt du noch, wo wir es geschrieben haben?
Ja, in der Musikschule in Plauen.
Ja. Süß, oder? Es ist wirklich, wir sind am Anfang, wir fahren fürs Komponieren gerne weg, weil man hat keine Termine, man ist mal raus, ja, und man kann sich auf eine Sache konzentrieren und kann mal die Friseurtermine absagen, ne, und kann sich einer Sache verschreiben. Das war schon damals so und wir hatten ja keine Kohle. Also wir konnten jetzt nicht irgendwo sagen, Mensch, also da mieten wir uns jetzt hier in die Suite und lassen uns einen Flügel anliefern. Deshalb haben wir oftmals in den hiesigen Ferienzeiten die Musikschulen gefragt.
Ja, und die waren immer offen dafür.
Na klar.
Und haben gesagt, ja klar, kommt her und jetzt klären wir irgendwie mit einem Schlüssel und so.
Ja.
So eine rechtliche Grauzone, kann man schon fast sagen. Mhm. Aber geil, dass es eben solche Leute gibt, die sagen, ja kommt her, wir nehmen den Raum.
Ja.
Und das Krasse ist, es war in dem Zimmer, wo ich Klassik Klavier hatte, wo ich 6 bis 12 war.
Und du hattest trotzdem noch so gute Gefühle dafür?
Naja, keine Ahnung, es musste raus. Und da ist das Stück entstanden.
Aber schön. Im gleichen Atemzug ist, glaube ich, dort Hallo Frühling entstanden, auch eines unserer ersten Stücke.
Ja.
Und das sind so Lieder, die in Plauen geschrieben wurden. Ich kann mich auch daran erinnern, wir haben nicht nur die Musikschule gefragt, ob wir hier Musik machen können, sondern auch Antonius Eltern. Da bin ich immer noch sehr dankbar, dass sie uns heute immer noch sehr freundschaftlich verbunden sind. Denn ich sag mal, wenn so 18-, 19-Jährige in ein Haus kommen, wo die Eltern weg sind, das ist sehr gefährlich. Und das war es auch in unserem Fall, weil das Erste, was wir gemacht haben im Sommer für ein 3-tägiges Komponierlager, war, die Rollläden runterzuziehen. Die wurden auch nicht mehr aufgezogen in den 3 Tagen.
Wir wussten nicht, ob Tag oder Nacht ist.
Genau, es wurde auch nicht gelüftet. Und wir haben uns überlegt, dass das Klavier, was im Musikzimmer steht, doch viel schöner wäre im Wohnzimmer. Nun ist ein Klavier sehr schwer und man muss das Klavier ziehen.
Eigentlich muss man es tragen.
Man muss es eigentlich tragen, aber man muss es sozusagen ziehen, wenn man nur zu zweit ist. Und wenn man es so schön dunkel gemacht hat wie wir, dann wird man auch nicht erkennen können, dass der Parkettboden gerade neu verlegt wurde. Man wird es auch nicht merken, wenn man abreißt, weil man dann ganz schnell versucht, das Haus zu verlassen.
Nee, das Klavier wieder zurückzuzerren.
Und ich weiß noch damals, dass... Also,
ich kann mich an den
ich habe mich gewundert, warum deine Eltern so sauer waren. Ich habe das nicht so richtig verstanden. Dachte, warum sind sie denn so sauer? Und aus heutiger Sicht bin ich dankbar, dass es nur bei einem kurzen Streit blieb. Wir haben wirklich die Wohnung zerstört.
Ja.
Aber
ich muss ja nicht. Es ist, man
die Anfänge
nicht
waren
alles
dort.
Erzählen, ja.
Ja. Antonio.
Was wir noch gemacht haben. Ja.
Haben wir noch was gemacht?
Ja.
Noch was kaputt?
Ja.
Na, von deinem kleinen Bruder haben wir ein paar Sachen kaputt gemacht, aber gut.
Du? Ich hab schon.
Du hast mich angefeuert. Du hast mich angefeuert.
Ja, wie du so auf so Bobbycars so bergrunter und danach gab's keine Räder mehr dran und so. Das
Na gut, aber der hat die auch nicht mehr gebraucht, der war zu alt.
Der war dafür. 3. Oder, gut. Nee, oder 5, 7 war der.
Ja, es war klar, ich habe gesagt, der muss Musiker werden. Der muss weg von dem Bobbycar. Was der braucht der so ein Ding?
Ah,
weg damit.
Oder 6, egal, der war noch klein auf jeden Fall. Ja. Okay, Sascha, was hast du draufgepackt? Oder was packst du drauf?
Ja, ich habe das natürlich jetzt auch so groß hier angekündigt, dass wir mal Platten empfehlen von anderen Künstlern. Aber gut, Antonio, es ging um Heimat und heute ist der Todestag von meiner Oma. Deshalb, ich packe drauf Frau Holle. Ist doch klar. Es ist doch klar, Antonio.
Ach komm, und damit senden wir ganz liebe Grüße nach oben.
Ganz liebe Grüße nach oben. Wir haben zu ihrem Gedenken, also ist auch manchmal ein bisschen makaber, was draus wird, aber egal. wir haben Frau Hollebeutel mit.
Seit heute.
Es gibt Beutel mit meiner Oma drauf und mit diesem schönen Spruch, mit was willst du denn mal Geld verdienen? Aber... Ich glaube, sie fände es gut. Sie fände den Beutel gut. Der Beutel sieht so punkig aus. Und ich kann mir vorstellen, ihn hätte sie selber getragen.
Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall eine krasse Frau gewesen, die auch immer Also die das mit uns auf jeden Fall sehr speziell fand.
Wir haben auch mal komponiert in Zwickau.
Ja.
Und meine Oma hat unten gewohnt praktisch. Und meine Familie oben, praktisch so ein Mehrfamilienhaus. Und wir haben waren auch zum Komponieren dort, während Frau Holle da war.
Es ging nicht.
Und es ging nicht.
Sie kam immer hoch und hat gesagt, könnt ihr damit aufhören mit der furchtbaren Musik?
Naja, sie hatte auch recht. Also das muss man auch sagen, weil gerade beim Komponieren, du spielst ja immer wieder die gleichen 4 Takte. Also wenn du da nicht live dabei bist, denkst du ja wirklich, die sind irre. Ne? Immer wieder und dann ganz müh anders, dann ist so eine halbe Stunde Pause, dann fängt er wieder an damit. Und es ist wirklich, es ist nicht schön dabei zu sein.
Nee, das definitiv nicht. Und ich meine, sie wollte in Ruhe Fernsehen gucken.
Ja.
Und dann sind wir da.
Ja.
Das war schon, die hat auch immer kontrolliert, ob wir im Ehebett von deinen Eltern schlafen.
Ja.
Was wir natürlich gemacht haben.
Na klar, das war das bequemste Bett.
Und ich weiß immer, dass sie dann geklopft hat und gefragt hat, ist der Antonio da drin? Und dann hast du immer gesagt, nein, nein, der liegt ganz oben im Dachgebäude. Da gehe ich jetzt mal hoch. Nein, brauchst du nicht, der schläft noch, lass ihn mal schlafen.
Ich glaube, Frau Holle war auch felsenfest davon überzeugt, dass wir ein Paar sind. Ich glaube, darum ging's.
Ach, deshalb.
Darum ging's. Na klar.
Ihr Lieben, herzlichen Dank, dass ihr Teil von unserem Live-Podcast seid, dass ihr da seid. Danke für eure Fragen. Danke, Anna. Danke an alle, die was reingepackt haben. Danke fürs Zuhören und danke auch einfach, dass wir dieses Wagnis machen dürfen, dass wir uns hier ausprobieren dürfen, dass wir uns neu erfahren und erleben können, als wir uns auch immer wieder neu auf eine Reise begeben können. Und dass es Menschen gibt, besonders in unserer Heimat, die uns ganz sehr unterstützen und supporten und pushen und damit Kräfte freisetzen, mehr als sie wirklich vielleicht glauben zu meinen, freisetzen zu können. Und das ist was ganz Wunderbares und dafür wollen wir Danke sagen. Danke sagen ans Malzhaus, danke an unsere Heimat und für alle die jetzt da draußen sind, die das jetzt vielleicht auf YouTube sehen oder auf Spotify oder sonst wo hören, kommt mal vorbei, kommt mal bei dem Konzert vom Duo-Stile Lucaccio vorbei. Unter anderem im Dezember, da spielen wir 3-mal im Theater, ist aber alles ausverkauft, bis auf ein Konzert, da gibt es noch ein paar wenige Tickets, aber vielleicht, wir haben auch schon mal gesponnen und vielleicht machen wir das einfach so, dass wir keine Weihnachtstouren mehr spielen, sondern einfach 14 oder 15 Konzerte am Stück in Plauen spielen und die ganzen Leute einfach nach Plauen kommen müssen.
Wäre ich sofort dafür, klar.
In diesem Sinne wünschen wir euch einen guten Start in die Woche oder in den Abend, je nachdem, wo ihr es gerade hört, wünschen euch noch ein schönes Konzert gleich. Schön, dass ihr da seid.
Danke, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns im zweiten Set.
Macht's gut, bis bald. Ciao.
Tschüss.